erst noch darauf ankündigen und Abhilfe ankündigen für Leute, die ein Zeugnis gerne hätten und nicht im Moment im Wiki präsent sind, ist es eine Prüfungsgelegenheit. Darüber hinaus wird die Möglichkeit sein, in der Sprechstunde im nächsten Semester Prüfungen zu machen. Was ich heute besprechen möchte, ist auf der einen Seite noch der nicht besprochene Teil des Buches oder der Exzerpte des Buches von Lorenz Lessig, die ich ans Web gestellt habe. Und dann möchte ich von dort ausgehend, weil das ein Thema anspricht, das mir sehr, sehr wichtig erscheint und mit dem ich in Zukunft im nächsten Semester dann mehr beschäftigt sein werde, noch einen zweiten Autor, einen zweiten Autor mit in die Debatte bringen, der unter dem Thema Open Source und neue Formen der Autorenschaft sich bekannt gemacht hat. Das ist Lev Manovic, ein mittlerweile sehr berühmter Theoretiker der Sprache der neuen Medien. Das ist da sozusagen der zweite Plan für heute. Ich habe geendet das letzte Mal mit Überlegungen zu dem Machtgeflecht, zu der Verteilung aus Kommunikationsmöglichkeiten und Kontrollgelegenheiten, Kontrollmechanismen, die im Internet eine Rolle spielen, und habe Ihnen hier als einfaches Beispiel, das nicht beansprucht, repräsentativ oder umfassend zu sein, ein paar Überlegungen, ein paar Strukturen vor Augen geführt, wie Zeitraum und Geltungsdauer unter dem Aspekt der Kontrolle protokollartig reguliert sein können, wobei die Besonderheit meines Hinweises, meiner Idee darin besteht, und das hören Sie noch immer viel zu wenig, wenn darüber die Rede ist, in medientheoretischen Überlegungen, dass solche basisartigen technischen Vorkehrungen, wie zum Beispiel auf welcher Maschine oder auf welchen Maschinen läuft ein bestimmtes Programm oder wer darf mit diesem Programm und den Kommunikationsströmen dieses Programms was machen, dass solche Entscheidungen, die auf der Ebene der Informatik zu treffen sind, die ausgesprochen nachhaltigsten Konsequenzen haben für den Bereich der Sozialität, die auf der Basis solcher Datenverbindungen aufgebaut wird. Also wenn es, um ein simples Ding zu sagen, wenn es so ist, dass ein File auf einer Maschine gelagert ist und eine Person, nämlich oder mehrere Personen, die den Zugang zu dieser Maschine haben, das kontrollieren können, was mit dem File passiert, dann ist das nicht nur eine Aussage darüber, wer jetzt an welchem Computer was laufen hat, sondern das ist eine Aussage über die soziale Gestalt der Gruppe, die sich rund um dieses Informationsstück organisieren kann. Wie hierarchisch ist sie, wie abhängig von Einflüssen der Machthaber oder aber entzogen der Einflüsse von Machthaber. Sie wissen, denke ich, sofort, worauf ich an der Stelle anspiele, wenn es eine technische Möglichkeit gibt, solche informatische Ressourcen nicht auf einer Maschine alleine zur Verfügung zu stellen, sondern sie verteilt zu streuen, sodass die Informationen gleichzeitig verteilt rund um den Globus zur Verfügung stehen mit dem entsprechenden Protokollmodell. Dann haben wir eine Gemeinschaftlichkeit, in dem Fall eine Gemeinschaft des File-Sharings, die sich doch sehr drastisch abhebt von der Gemeinschaftlichkeit des ich habe etwas und ich verkaufe es oder ich kann es voll kontrollieren Zusammenhang. Das ist die allgemeine Idee, die ich da verfolgt habe, auf die ich hinweisen wollte und die hier dahinter steht. Abgesehen, also in Abhebung von dem, was ich hier ein bisschen episodisch vor Augen geführt habe, macht das der Lorenz Lessig übersichtlicher auf eine Art und Weise, die sehr eingängig ist und auch starke Akzeptanz gefunden hat. Und das will ich jetzt ein bisschen näher beschreiben. Er ist unterwegs zu der Frage, wie kann man die, was er Constraints nennt, ganz allgemein die sozial-technisch, technosozialen Umstände, in denen wir uns befinden, wenn wir mit Code und kommunikationsorientiert und gemeinschaftsorientiert in der neuen Wissensgesellschaft unterwegs sind. Das ist das Thema, das er aufwirft. Ich sage es gleich im Vorhinein, da gibt es eine recht interessante Entwicklung. Die erste Edition des Buches ist 1999 rausgekommen und da war die Linux-Bewegung, die Open-Source-Bewegung noch nicht derartig eklatant deutlich, wie sie in weiterer Folge dann geworden sind. Und darum hat er auch ganz gehörige Teile seines Buches umgeschrieben, um das Ding hin tendieren zu lassen, wie Sie es jetzt dann sehen werden, zu einer Einführung eigentlich in die Bedeutung von Open-Source-Strategien, die ich jetzt dann in weiterer Folge auch besprechen werde. Womit beginnt er? Ich habe schon mehrfach gesagt, dass er wirklich eine besondere Neigung und Fähigkeit hat, Sachen greifbar und plastisch darzustellen. Ich steige mal kurz aus meinem philosophisch-analytischen Bereich heraus und gehe in die Kunstkritik. Wenn Sie sich das ansehen, womit er da beginnt, was er da macht, in dem Unterabschnitt das Leben eines Punktes, das ist schon eben wiederum sehr amüsant und instruktiv. Er sagt, beginnen wir doch, es gibt also, wir wollen nachdenken über Regulierung und zwar aus der Perspektive von jemandem, der reguliert wird. Und jemand, der reguliert wird, den können wir darstellen als einen Punkt. Jetzt ist es so, dieser Idee, die können wir darstellen als einen Punkt, illustriert er auf zwei interessante Arten und Weisen. Einerseits sagt er, represented by this, Klammer, pathetic dot. Der Andreas Kirchner, der das gelesen hat, hat als erstes dazu geschrieben, dass in der Ausdruck noch nie aufgetaucht ist. Und er war, glaube ich, ein bisschen ratlos, was er da machen soll, hat im Lexikon nachgeschaut und im Lexikon finden Sie unter pathetic peinlich, mickrig, herzergreifend, sowas ähnliches. Also Übersetzung wie It's pathetic wird übersetzt, es ist ein Jammer. Das trifft alles nicht also sagen wir, wie die genaue Übersetzung in einem Wort, das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt, der Sinn von dem Ganzen, ich sage Ihnen eine kleine Episode, wo ich das letzte Mal das Wort pathetic gehört habe, und diese kleine Episode skizziert, glaube ich, den ironischen Sinn dessen, was da drinnen ist, relativ gut. Das war im Rahmen der Vorwahlkämpfe, der US-amerikanischen Vorwahlkämpfe zwischen Barack Obama und Hillary Clinton. Und die sind entsprechend interessiert daran gewesen, sich in Fernsehshows natürlich zu melden. Und es gibt eine satirische Fernsehshow, die von großem Einfluss und auch von großer Qualität ist, wie mir scheint. Das ist Jon Stewart's The Daily Show. Und was der geschafft hat, ist am Abend eines dieser Primaries, nämlich in Ohio, glaube ich, war es, die Hillary Clinton per Fernschaltung in seiner Sendung einzuladen, um sie zu interviewen, was es so ist. Und wie es schon bei satirischen Sendungen ist, hat er sich zu Beginn gleich etwas ein bisschen Provokantes ausgedacht und hat sie gefragt: Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns auf Sendung sind, aber sagen Sie mal, haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist das große Primary, es ist hier bei dieser Sendung aufzutreten, worauf die Hillary Clinton nicht um eine Antwort verlegen gesagt hat: Yes, it's pathetic. Das heißt, was ich damit sagen wollte, ist, ich finde auch, es ist sozusagen herzzerreißend. Sie stellt sich in die Position eines Underdogs, ironisiert sich selbst und will damit sozusagen Sympathie und Verständnis für ihre Position gewinnen. Also diese Position passt ungefähr genau, also ungefähr genau ist jetzt ein Widerspruch, aber passt einigermaßen genau auf das, was dieser Punkt ist. Das ist die erste Bemerkung zu dem Punkt, die ist wirklich also sprachkritisch ästhetisch. Und die zweite ist eine noch deutlicher ästhetische Geschichte. Man kann ja Punkte auch wirklich auf sehr verschiedene Art und Weise darstellen. Diese Art mit Schattenwurf und Lichteffekten und so ähnlich ist ja auch ein schöner Hinweis darauf, dass das Pathetic da auch ironisch genannt worden ist. Also dieser Punkt, der tritt, das ist ja direkt eine Gala-Ausfertigung eines grafischen Punktes, nicht? Und ist das sozusagen auch schon ein gewisser Hinweis auf das, was da vor sich geht, in einer Zeit, in der wir über Malprogramme verfügen, die einen Kreis, den man einfach hinzeichnet, also den man auch automatisch zeichnen kann, einen Kreis, den man automatisch hinzeichnen kann, durch die Betätigung von zwei weiteren Knöpfen zu einem solchen wunderschönen, spiegelnd, schattenwerfenden Ball produzieren kann. Diese Zeit wird an der Stelle evoziert. Das ist ein bisschen im Hintergrund. Und ich sage das auch deswegen, das sind jetzt alles etwas Meta-Bemerkungen, am Ende des Semesters gestartet, ich mir diese leichten Exkursionen. Das ist vor allem deswegen interessant, weil, wo habe ich diesen Pathetic Point her? Den habe ich direkt rauskopiert aus dem PDF-File, das der Lessig ja zur Verfügung stellt. Das geht. Den kann ich Ihnen hier sozusagen zeigen. Dann gibt es eine zweite Abbildung, auf die wir hinarbeiten werden, die gleich dann darunter kommt. Und das ist die Abbildung, die sozusagen visualisiert, in welchem Kräfteparallelogramm sich dieser Punkt bewegt. Und diese Abbildung ist nicht mehr aus dem Buch herauszukopieren. Das haben sie in dem PDF geschützt. Das haben sie kopiergeschützt. Das braucht, wenn überhaupt, eine raffiniertere Herangehensweise. Darum haben sie im Vergleich dazu, wahrscheinlich weil jemand die Rechte, also das, was da genau der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Der Lorenz Lessig ist einer derjenigen, die für für offene Zugänglichkeit von diesem Material immer sehr eintritt. Es kann sein, dass vermutlich hat er, also das ist quasi trivial. Sie können es sich ja im Original anschauen. Schauen wir es uns im Original an. Vermutlich hat derjenige, der das im Original gezeichnet hat, dann etwas davon schützen wollen, und darum finden Sie das hier als, das ist eine Rekonstitution von derselben Sache. Die Sache ist genau dieselbe, aber sie ist nicht in diesem grafischen Gewand in dieses grafische Gewand gekleidet. Schauen wir, wie das ausschaut, 121. Es ist echt trivial, ja. Aber also als philosophische Übung ist dieser Vergleich tatsächlich etwas weniger wichtig. Aber ich leiste mir, dass hier haben Sie den Dot und hier haben Sie die etwas raffiniertere ellipsoide Spiegelungsgeschichte. Und wenn Sie, geht sogar, dann habe ich Bild kopieren, das müsste sogar gehen. Also dann habe ich etwas Falsches erzählt, dann habe ich das nur mit den falschen Mitteln gemacht. Also ich könnte das auch nehmen. Gut, gehen wir von dieser unbedeutenden Beobachtung weiter dazu, was es mit diesem Punkt auf sich hat. Er bringt ein Einführungsbeispiel, das durchaus, sagen wir mal, plausibel und nachvollziehbar ist im alltäglichen Gebrauch, nämlich das Rauchen. Gesetzt also den Fall, Sie sind eine Person, die Gewohnheit des Rauchens noch nicht aufgegeben hat und die jetzt vor der Frage steht, unter welchen Umständen in welchen Umständen geschieht das in der Gesellschaft. Sie bräuchten nicht nur das Rauchen zu nehmen. Ein anderes Beispiel ist, Sie wollen ein Auto fahren, nicht? Oder Sie möchten jemanden für den Kindergarten anmelden oder sowas Ähnliches. Also natürlich gilt das für die meisten gesellschaftlichen Aktionen, und er weist auf Folgendes hin. Was sind die Regulierungseinflüsse? Der erste Regulierungseinfluss, auf den er zu sprechen kommt, er ist schließlich Jurist, ist einfach das Gesetz, die gesetzliche Regelung. Es gibt, wie wir ja sehr genau wissen, zunehmend mehr gesetzliche Regelungen, die das Rauchen betreffen. Also ab welchem Zeitpunkt darf man Zigaretten kaufen, wo darf man rauchen und solche Dinge. Nicht am Flugzeug, nicht am Flugplatz. Und diese Art von Einfluss, von regulierendem Einfluss auf die Punktexistenz ist durch diese Gesetzlichkeit, durch dieses Law hier gekennzeichnet. Der nächste Punkt, der reguliert, ist allgemeine Normen. Normen, die nicht per Gesetz verordnet sind und sein können, die aber auf eine ausgesprochen wirksame und unentbehrliche Art und Weise in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Also der Raimund hat meine entsprechende Kleidung angesprochen. Das ist ein typischer Fall von Norm. Die gibt es nicht mehr wirklich, aber früher mal hat es eine Norm gegeben. Ins Burgtheater kann man nur mit Anzug und Krawatte. Wenn du mit deinem Rektor sprichst, dann musst du dir ein Sakko anziehen. Noch in den gegenwärtigen Situationen ist es so, dass ein Bank Bediensteter sich nicht hinter den Schalter stellen kann und ein T-Shirt haben, würde ich sagen, schicken es nach Hause. Ne? Das wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn der klagt auf Verletzung seines Rechtes auf freie Berufsausübung. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in einem Softwarebüro wird es den Leuten ziemlich wurscht sein. Es sei denn, der geht auf Kundendienst. Also das ist ja auch eine bestimmte Art und Weise, die mich immer mal verwundert hat, von Studierenden, die Informatik studieren und die voll locker daher gekommen sind, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie vorher gerade eine Kundenberatung hatten, dann sind sie in der besten Attestierung aufgetreten. Im Zusammenhang mit Rauchen nennt er die Tatsache, dass wenn du eingeladen bist, dann wirst du in der Regel als ausgesprochen unhöflich bis unmöglich betrachtet werden, wenn du nicht vorher fragst, bevor du dir eine Zigarette anzündest, während andererseits, wenn du dich zu einem Picknick setzt, du eine Zigarette anzünden kannst, ohne alle Leute um Erlaubnis zu fragen. Also ein anderer Typus von Steuerung, aber einer, den es zusätzlich gibt. Dritter Typus von Steuerung ist der Markt, also die ökonomische Überlegungen. Im Falle der Zigaretten ist es an der Stelle also ganz einfach der Preis, der einen Faktor ausmacht, um Rauchen leichter oder weniger leicht zu machen, mehr verbreitet oder weniger verbreitet. Das muss man nicht viel erklären. Die Zugänglichkeit über die Gesetze dessen, was wir uns leisten können. Und dann kommt der vierte Punkt, und dieser vierte Punkt ist derjenige, auf den es ihm eigentlich ankommt und der auch jetzt aus meiner philosophischen Interesselage heraus der wichtigste ist, den er Architektur nennt. Also und was meint er damit? Dass Architektur Constraints hat. Ich habe gerade vorhin ein Interview mit einer Kollegin vom Standard gemacht, die ist in mein Zimmer gekommen und hat gesagt, ah, das ist aber ein großes Zimmer. Und das kennt sie gar nicht, diese großen Zimmer an der Universität. Und das ist ein schönes Beispiel, weil dieses Haus ist nicht geboren mit großen Zimmern, sondern diese großen Zimmer sind gemacht und insbesondere sind sie gemacht im Zusammenhang mit den Bedürfnissen von Einzelindividuen, die sich jeweils eine schöne Keue da bestellt haben mit einem Fenster. Und das ist eine Architektur, die sehr deutlich die Erfordernisse, die Normalerfordernisse und die gewöhnliche gesellschaftliche Verteilung der Tätigkeiten in einem solchen Institut wahrnimmt. Auf der einen Seite haben Sie diese Hörsäle wie den hier. Das ist notwendig, weil dass da mehr Leute drinnen sitzen. Das muss einfach größer sein. Und auf dem anderen Extrem haben Sie die Einzelkeuen der Bediensteten, die natürlich ihre Ruhe haben wollen, die zusperren wollen, die ihre Sachen dort sicher verwahren wollen, wie immer. Dann gibt es noch einen Arbeitsgruppenraum, je nachdem, wie viel Platz ist. Diese Architektur-Constraints führen dazu, dass es große Räume gibt, über die man sich nicht wundert, weil es Hörsäle sind, und kleine Räume gibt, über die man sich nicht wundert, weil sie ganz einfach die Privatbüros sind. Und zu einem früheren Zeitpunkt war es noch so, dass diese großen Räume, das habe ich jetzt unterschlagen, sage ich sozusagen zur Koloritbildung noch dazu. Früher war es natürlich so, dass die Sozialverhältnisse in diesem Institut sich auch noch dadurch gekennzeichnet haben, dass es die Professoren des hohen Types gegeben hat, und diese Professoren des höchsten Types haben auch große Räume gehabt. Das war auch naturgegeben, dass wenn du ein Professor bist, und insofern waren hier naturgegeben große Räume vorgesehen von vornherein, weil man wusste, man hat drei Professoren Professoren und für die braucht man die großen Räume. Das hat sich ein bisschen zurückgebildet in dem Maße, in dem es mehr Angestellte gegeben hat, die hier untergebracht werden müssen. Und irgendwann einmal hat die Idee, 4 Leute in einem kleinen Raum und ein Professor in einem großen Raum, hat dann doch nicht die Überzeugungskraft mehr gehabt. Und die Professoren selber sind dazu übergegangen. Einen haben wir noch, der hält daran fest, dass es einmal so gewesen ist. Den wird es aber auch nicht mehr lange geben. Und diese Professoren haben sich also in der Regel dann damit einverstanden erklärt, dass die Kolleginnen und Kollegen statt zu viert in einem Raum alleine in einem kleinen Raum sitzen können und sein eigenes Zimmer geteilt wird. Warum erzähle ich das alles mit so viel Spaß? Weil die Unterwanderung dieser Architekturvoraussetzungen, die dazu führt, dass die Kollegin dann sagt, das ist ein großes Zimmer, einfach eine bewusste Aktion von Richard Heinrich und mir gewesen ist, die zum richtigen Zeitpunkt gesagt haben, wir wollen aber die Wand dort nicht haben. Und die Wand rausgeräumt haben und unser großes Zimmer, das große Zimmer, das jemanden auffällt, der in das hineingeht, sind einfach 2 Zimmer ohne Wand. Und die Pointe, die ich damit verbinden möchte, ist, dass durch einen Eingriff in die bauliche Substanz, erstens einmal, dass die bauliche Substanz eine Widerspiegelung dessen ist, was die sozialen Verhältnisse sind. Und Eingriffe in die bauliche Substanz sind sozial motiviert und sozial initiativ, sozial wirksam für das Verständnis der Leute, die hier arbeiten. Das ist eine allgemeine Aussage über die Rolle von Architektur, die dazu dienen sollte, Ihnen klar zu machen, woher hier der Terminus Architektur kommt. Was ist die Architektur einer Zigarette? Das ist zugegebenermaßen ein bisschen, sagen wir im übertragenen Sinn gemeint. Und was er an dieser Stelle als Beispiel bringt, ist es eine Light-Zigarette, ist es eine sehr starke Zigarette, ist es eine Zigarette, deren Nikotingehalt künstlich verstärkt ist und mit einem gewissen Suchteffekt versehen ist, oder ist es eine rauchlose Zigarette? Es ist, wie ist die Zigarette gemacht? Was sind die Building Principles, die Konstruktionsprinzipien dieser Zigarette? Konstruktionsprinzipien nennt man normalerweise sowas nicht bei der Zigarette, aber Sie werden, denke ich, wissen, worauf es hinausläuft. Die Regeln, nach denen das konstruiert, gemacht ist, das Produkt gemacht ist, das hier zur Debatte steht, nämlich die Zigarette im Rahmen des Rauchimpulses. Diese Regeln tragen gehörig viel bei zur Regulierung dieser Tätigkeit und dieser Person. Also zum Beispiel kann man sagen, künstliche Zigaretten, also Zigaretten, die künstlich zusätzliches verursachendes Nikotin haben, sind in bestimmter Weise zu betrachten und sind in diesem Kräfteparallelogramm auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln. Auf die greifen wir gesetzlich besonders zu. Und Sie können sich vorstellen, dass das ein gutes Beispiel ist dafür, wie vielfältig diese Dinge und diese Regulierungen eben ineinander greifen. Sein wichtiger Punkt ist jetzt der, dass er sagt, we can
Each we can call each constraint a regulator, and we can think of each as a distinct modality of regulation. Each modality has a complex nature, and the interaction among these four is also hard to describe. I have worked through this complexity more completely in the appendix, but for now it is enough to say that they are linked, and that, in a sense, they continue to produce the regulation to which our pathetic dot is subject in any given area. Und jetzt macht er den Punkt, auf den er eigentlich hinausgelaufen ist. Das ist genau ein Modell, das wir verwenden können, auch um die Verhaltenssteuerung im Cyberspace anzusehen. Schauen wir uns das kurz auch weiter an. Auf der einen Seite gibt es Gesetze im ganz konventionellen Sinn, Copyright-Gesetze, persönliche Beleidigungsgesetze, Obszönität, also man kann, wie heißt das, Ehren, nein, was sagt man, dass man, was ist die gesetzte Name für die gesetzliche Regelung, dass man Leute nicht beleidigen kann? Die gelten im Cyberspace eben auch ganz genauso. Das sind Dinge, die man im gesetzlich regeln kann. Also eine Sache, die auffällt und die man jetzt kennt, ist zum Beispiel die Identifizierbarkeit von Webseiten, die es in Österreich seit einem Jahr oder sowas gibt, dass da auf der Seite hervorgehen muss, welche Person dafür verantwortlich ist. Das ist eine solche gesetzliche Regelung. Dann gibt es soziale Normen. Diese sozialen Normen sind etwas, hier sagt das gerade nicht, aber ja, hier nennt er das gerade nicht, aber es ist ja besonders beliebt und berühmt, sind die sozialen Normen im Cyberspace unter dem Namen Netiquette. Also Etikett angewendet auf das Netzverhalten. Er bringt hier das Beispiel, dass man, wenn man ein politischer Aktivistin ist und in einer Newsgroup über Häkeln seine Botschaft zu verbreiten versucht, wird man auf Widerstand stoßen und wird man wahrscheinlich raus. Gebuht werden in einer Art und Weise. Er bringt, man merkt, dass er sich mit den Mats, erinnern sich, ich habe was über diese interaktiven Text-Adventures schon gesprochen, komme nochmal weiter heute darauf zurück. Er kennt sich aus mit dem, er hat da durchaus ein bisschen Feldstudien betrieben. Was man daher sagen kann, dass er auf eine lockere Art und Weise den Ausdruck Toad It hier einfügt. Falls Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie das alles wissen wollen, worauf sich das bezieht, was er da sagt, kann ich Ihnen die Mühe ein bisschen erleichtern. Toad ist die Kröte und gekrötet wirst du in einem Matt, das sind sagen historische Vorgänge. Getodet heißt, dass du gekrötet wirst du, wenn du dich besonders unangenehm aufgeführt hast und ein Systemverwalter, der dort ein Wizard oder ein God ist, dich alle deiner Eigenschaften beraubt, sodass du ein organloser Körper mehr oder weniger wirst, wenn du nicht gänzlich rausgeschmissen wirst aus dem Ding und nichts mehr in Wirklichkeit machen kannst. Also das sind die sozialen Normen, um die es da geht. Das dritte sind ökonomische Constraints, also zum Beispiel, dass man mehr oder weniger zahlen muss für den Internetzugang, für die oder fürs Registrieren einer Domain oder aber mittlerweile gibt es auch schon die nicht unwichtigen Bereiche, wo bestimmte Partien des Webs nur zugänglich sind. Es ist klar, natürlich kostenpflichtig sind Abrechnungsmechanismen an dieser Stelle wirken. Und viertens, da sind wir jetzt wieder bei dem, worauf es ihm ankommt, An analog for architecture regulates behavior in cyberspace code. Das ist der Satz und das ist der Punkt, der dazu geführt hat, dass der Lorenz Lessig jetzt hier zentral in einer Vorlesung über Code vorkommt. Der Code der verschiedenen Programme ist sozusagen der bestimmende architektonische Faktor im Ensemble der Regulierungen, die wir hier gerade besprochen haben. The software and hardware that make cyberspace what it is constitute a set of constraints on how you can behave. The substance of these constraints may vary, but they are experienced as conditions on your access to cyberspace. Das ist der Grund, warum er, erinnern Sie sich, begonnen hat mit diesem Matt-Beispiel vom Hund und den Blütenblättern, die vergiftet sind und den Hund sterben lassen, weil das ein ausgesprochen blumiges, im wörtlichen und im übertragenen Sinn blumiges Beispiel dafür ist, dass die Bewegungsmöglichkeit der Akteure und Akteurinnen in virtuellen Welten maßgeblich bestimmt ist durch die Setzungen, durch die Struktursetzungen des Codes. Weil was eine solche Online-Umgebung funktional macht, und das trifft übrigens ein Wiki ganz genauso, da brauche ich jetzt kein Multiple Massively Online-Game haben, was diese Sachen zu sozialen Events macht, ist eben die Struktur des Codes, die hier dahinter liegt, und die Struktur des Codes ist an dieser Stelle weiter auszubuchstabieren, die Erlaubnisse, die Möglichkeiten, die bestimmte Formen des Codes für die interaktive Beschäftigung mit den Produkten dieses Codes vorsehen. Diese Sache wird nochmal von ihm weiter beschrieben. Gehen wir vielleicht das im Einzelnen durch. The code or software or architecture or protocols set these features which are selected by code writers. They constrain some behavior by making other behavior possible or impossible. The code embeds certain values or makes certain values impossible. In this sense, it is too regulation, just as architecture of real space codes are regulations. Also mein Beispiel der Wand, die man einziehen oder entfernen kann, geht im Zusammenhang des Codes logischerweise so weiter, dass man sagt, wenn der soziale Raum in einer Möglichkeit der Rezipientinnen auf einen Text zu reagieren besteht, dann ergibt sich hier die einfache Frage, soll diese Möglichkeit des Reagierens, also durch das Reagieren wird das im emphatischen Sinn eine soziale Möglichkeit, soll das jetzt darin bestehen, dass die Rezipientin die Seite runterscrollen kann, aber nichts daran verändern kann. Das ist eine Architektur, die durch den Code dieser Mitteilung vorgegeben und vorausgesetzt wird, oder soll die Architektur des Codes, der Präsentation des Textes, so ausschauen, dass ich mich hinsetzen kann und im selben Akt, in dem ich das lese, also nicht ganz genau in demselben, aber in einem direkt benachbarten Akt, in dem ich das lese, einzugreifen und das zu ändern, was ich lese. Das sind Dinge, die in einer gewissen Weise sind sie uns gerade in der Vorlesung selbstverständlich, weil wir mit einem Wiki arbeiten und niemand regt sich sozusagen, wenige Leute sind sozusagen noch so komplett begeistert von dem, wie sie eigentlich begeistert sein sollten, darüber, was da passiert, dass nämlich eine Architekturvoraussetzung, die es den gesamten abendländischen Kulturzeitraum gegenüber gegeben hat, nämlich dass Textproduktion so stattfindet, dass Personen etwas auf eine Tafel, auf einen Zettel, in ein Buch, auf eine Overhead-Folie, wenn sie wollen, schreiben. Noch bei der Overhead-Folie ist es ganz klar, das ist vorher da geschrieben und Personen schreiben das drauf und sie teilen es mit, indem sie anderen Leuten die Möglichkeit geben, draufzuschauen, ja? Die draufzuschauen auf diesen Text. Das ist die Mitteilung, ganz normal, ganz selbstverständlich. Draufschauen, mitschreiben, allenfalls Handout kopieren, mit nach Hause nehmen, selber draufschreiben. Ja? Wenn man sich vorstellt, das ist mir deswegen wichtig, so wichtig darauf hinzuweisen, weil das in Wirklichkeit der Zustand ist, der die Kollegen und Kolleginnen betrifft, die der Auffassung sind, im Institut für Philosophie brauche ich meine kleine Keule. Und dort gehe ich hinein und dort fühle ich mich wohl und dort bin ich wissenschaftlich. Man muss sich klar machen, dass durch diese interaktive Code-Generierung, von der ich rede, in diesem Semester, sich eine Kommunikationsmöglichkeit ergeben hat, und das ist eine Code-Möglichkeit, das ist eine Architekturmöglichkeit, die darin besteht, dass Mitwirkung an solchen Sachen nicht mehr nur zuschauend teilnehmend ist, sondern mitgestaltend teilnehmend ist, in dem Sinn, dass sie eben den Text, den Sie hier sehen, bearbeiten können, indem Sie im Wiki mit beitragen. Das ist, nur wenn Sie sich das fragen, woher denn meine Beispiele des Online-Gamings kommen, ob das nicht ein bisschen exotisch da reingestreut wird, dann würde ich sagen, nein, das hat einen deutlichen methodischen Zusammenhang. Das ist von der Ablaufstruktur her durchaus vergleichbar. Erinnern Sie sich an die Skizze, die ich hatte über Online-Games, wo ich gesagt habe, das physische Einspeisen von Impulsen einer Spieleperson, die hineinkanalisiert wird in den Game Engine und im Game Engine eine Änderung produziert, auf die diese Person wiederum ihrerseits reagiert, das gibt eine Schleife, die ein Involvement der Personen möglich macht, die wir bisher nicht hatten. Ich habe an der Stelle auch gesagt, traurig ist es, dass es bei den Online-Spielen beschränkt ist auf Sex and Crime, mehr oder weniger, weil das die Möglichkeiten sind, einigermaßen standardisiert, phylogenetisch homogenisiert zu reagieren. Das ist, das, was wir hier beim Wiki haben, ist ein wenig eine Antwort darauf. Hier zwingt sie niemand direkt zu reagieren. Also es gibt ein paar Leute, es gibt freundliche Leute, die ja auch so Reflexe haben. Es gibt hier natürlich auch Reflexe. Also einer der Reflexe ist der, einen Tippfehler auszubessern. Ja? Ist ein kulturell deutlich vermittelterer Reflex. Aber ich selber konnte ihm nicht entgehen heute am Vormittag, wie ich mir das angeschaut habe, beim Lev Manovic und gesehen habe, in dem Text von Lev Manovic hat er gleich im ersten Absatz einen Tippfehler drinnen, den er nicht ausgebessert hat. Und man, wenn es leicht ist, wenn es nicht viel kostet, den Tippfehler auszuprobieren, auszubessern, dann ist es mein Beitrag zur Ordnung der Welt, ein zugegebenermaßen bescheidener Beitrag für die Ordnung der Welt, diesen Tippfehler auszubessern, wenn ich es machen kann. Das sage ich deswegen jetzt auch so, weil das ein nicht geringer Motivationsfaktor für die Wikipedia ist, über die ich jetzt nun hier nicht extra reden werde, aber die nun ein Zeichen dafür ist, was da rauskommen kann, wenn man diese neuen Präsentationsweisen ernst nimmt und wenn man, das englische Wort dazu ist Empowerment, wenn man die Mitarbeiter und also die Mitschreibenden auf der Basis dieser Architekturgegebenheiten in neue Möglichkeiten versetzt. Und damit sind wir jetzt schon in der Einleitungsphase für das, was ich Ihnen angekündigt habe, nämlich für die Thematisierung des Open Source Problems und des Open Source Projektes. Die Situation, bevor man das thematisiert, besteht mal darin, dass man sich klar macht darüber, dass wir hier einen neuen Bereich haben, der Gesellschaftlichkeit neuer Art ermöglicht, mit Hilfe von informatischen Ressourcen, die eine architektonische Funktion haben. Nun ist damit noch nichts darüber gesagt, wie diese informatischen Ressourcen nun in der Gesellschaft selber erzeugt werden, diese informatischen Ressourcen, die auftreten als ein Faktor in der Beeinflussung des Pathetic Dots, die könnte man in einer gewissen Weise auch als ein Pathetic Dot nehmen. Das Spiel kann man ja mehrfach spielen, statt dass jetzt die informatischen Ressourcen, die Architekten im einen Fall, die Software-Ingenieure im anderen Fall, wirken auf die Handlungsfähigkeit der einzelnen Personen. Jetzt kann man natürlich die Architektenkammer und das Softwaregeschäft kann man selber als einen solchen quasi Dot nehmen und dann kann man sich fragen, welche Constraints wirken auf die Architektenkammer, welche Constraints wirken auf die Erzeugung von Code und an dieser Stelle gibt es jetzt die nächste Überlegung von Lorenz Lessig, der mit einem Beispiel kommt und der sagt, schauen wir uns doch einmal an, wie Änderungen in der Architektur des im Internet gebräuchlichen Kommunikationsvorgangs, wie die selber gestaltet sein können und welche Auswirkungen sie haben. Und ein Beispiel, das Beispiel, das er bringt, ist jetzt, das ist das nächste. Jetzt habe ich zwei Abschnitte verwechselt. Ich habe den zweiten Abschnitt geglaubt, vor den ersten setzen zu können. Es macht nicht wirklich viel aus. Nehmen wir das Beispiel hier als erstes. Und das ist das Beispiel Fleischfresser, Carnivore. Carnivore ist ein Softwareprojekt, offensichtlich vom Department of Justice in Auftrag gegeben worden ist. Und das Department of Justice in den USA, das offensichtlich nicht erst unter Bush Junior die Tendenz gehabt hat, sich möglichst einzumischen in den Datenaustausch, unterstützt vom FBI, hat ein Projekt in Auftrag gegeben, das that sifted through email traffic and collected just those emails written by or to a particular and named individual. Das ist das, was wir dann auch in den Telefonabhörverfahren in veränderter Art und Weise natürlich kennen. Also die riesigen Mengen von E-Mail-Austausch, die es gibt, werden automatisch technologisch durchgecheckt und wenn Sie dort Bombe schreiben oder Babysex oder sowas ähnliches, dann wird automatisch dieser Text herausgefiltert und kann der nächsten Polizeidienststelle überreicht werden. In principle, there's lot to praise in the ideals of the carnivore design, sagt er. The protocols required a judge, das muss man auch dazu sagen, also ein Richter hätte das genehmigen müssen. The technology was intended to collect data only about the target of investigation. No one else was to be burdened by the tool. No one else was to have their privacy compromised. Also da gab es die nötigen gesetzlichen Constraints. Ich habe das Projekt nicht im Einzelnen überprüft, aber was er sagt ist, das ist nicht so, wie ich es ein bisschen suggeriert habe, dass das eine allumfassende Spionageaktion war, wie wir ja wissen, dass sie auch stattgefunden haben, sondern die verschiedenen Constraints waren im Prinzip akzeptabel. Es war ein akzeptabler gesellschaftlicher Zweck. Und zu diesem akzeptablen gesellschaftlichen Zweck hat es eine bestimmte Architektur gegeben, nämlich einen Code, der das möglich macht. Und jetzt gibt es, das ist die Sache, auf das das hinausläuft, jetzt gibt es einen Faktor in der Beschaffenheit dieses Codes, der solche Zwecke erfüllt, der einen wichtigen Unterschied macht in der gesellschaftlichen Betrachtungsweise, in der wir uns befinden. Und das ist der Unterschied dazwischen, dass dieses Programm, das das leisten soll, entweder von einer Firma entwickelt wird, die dazu natürlich Ressourcen einsetzt, Leute zahlen muss, die das machen, das weiter verwenden, weiter entwickeln und weiter verkaufen will und darum als Firma auf diesem Code drauf sitzt und alles unternimmt, dass der zwar den entsprechenden Zweck erfüllt, nämlich die Durchforstung durchmacht, aber dass kein Mensch weiß, wie das funktioniert, weil man das ja auch ins, weil man das sozusagen auch ans nächste Land verkaufen will. Die wollen das ja aus den USA auch nach England oder Deutschland verkaufen und das können sie nur verkaufen, wenn die es in Deutschland nicht haben können. Und auf diese Art und Weise ist der gängige ökonomische Rahmen wirksam in der Erzeugung dieses architekturbildenden Bestandteils. Und das hat nun eine sehr eklatante Schwierigkeit in diesen Zusammenhängen. Und die eklatante Schwierigkeit ist die, dass man sagen kann, okay, da hat also die amerikanische Regierung, die US-amerikanische Regierung, auf der Basis des Volksinteresses eine Aktion gestartet, die sie selber nicht mehr durchschauen kann in ihrer Wichtigkeit. Also wenn es in dieser Firma jemanden gibt, der die Bombenbauer decken möchte, um es ein bisschen Science-Fiction-mäßig zu machen, der eine bestimmte Gruppe von Al-Qaida sozusagen begünstigen möchte, also eine kleine Verschwörungstheorie da, dann ist dem ein leichtes, in diesen Code hinein die nötigen Filtermechanismen zu schreiben. Das fällt niemandem auf und es kann auch niemandem auffallen, außer in der Firma, weil die Regierung, die das in Auftrag gegeben hat, überhaupt nicht reinschauen kann. Das hat in einem weiteren praktisch ausgesprochen weitreichenden und zentralen Bereich in den USA für eine Masse von Diskussionen gesorgt und das ist im Zusammenhang mit automatisierten Wahlmaschinen, Voting Machines, wo das noch bestürzender ist in einer Weise, weil du an der Stelle eine Privatfirma hast, Kalifornien ist ein schönes Beispiel dafür gewesen, eine Privatfirma, die das Softwareprogramm für die Maschinen, für die Automaten geschrieben hat, die dazu verwendet worden sind, den Wahlvorgang zu registrieren. Und es hat Beweise gegeben. Und diese privaten Firmen, Diebold ist der entsprechende Hauptkontraktor gewesen, diese Firmen sind operieren auf der Basis von Code, der ihnen selber gehört und den sie nicht aufdecken. An dieser Stelle ist der zweite Begriff einzuführen, auf ganz einfache Art und Weise natürlich, nämlich der Closed Code gegen den Open Code, die sozusagen Zustände, die
es möglich machen, dass der Code, also das, was die Architektur von solchen Projekten bestimmt, nicht im Firmeninteresse unter Verschluss gehalten wird, sondern dass das offengelegt wird, zugänglich ist, dass das Department of Justice die Möglichkeit hat, eine unabhängige Prüfung der entsprechenden Entwicklungen anzustellen und damit auch allen anderen Leuten, die möglicherweise betroffen sind, eine Sicherheit zu geben, einen Einblick zu geben in die Softwareentwicklung. Um es bei der Wahlmaschine zu sagen, und das ist ein sozusagen vielfach diskutiertes und sehr instruktives Beispiel in diesem Zusammenhang, gegen den Firmencode als Steuerung für solche Wahlmaschinen unter anderem ist immer wieder gesagt worden, was zunächst paradox klingt, dass es sicherere Systeme gibt, dass die Systeme sicherer und weniger fälschungsanfällig werden, wenn die Codebasis, auf der sie aufruhen, allen Leuten zugänglich ist. Das ist insofern zunächst scheint ein Paradoxon, weil man Sicherheit eher verbindet mit Absperren, niemand darf reinschauen. Und etwas, was man allen zeigt, ist doch nicht sicher, das ist doch etwas, womit jeder machen kann, was er will. Das ist in diesem speziellen Bereich aber nicht der Fall, weil es sich darum handelt, mit Hilfe von raffinierten kryptologischen Verfahren bestimmte Effekte zu erzielen, also Verschlüsselungseffekte zum Beispiel zu erzielen, die in Echtzeit nicht mehr aufzulösen sind. Und wenn ich jetzt sehe, dass dieses Verschlüsselungsverfahren korrekt angewendet worden ist, dann kann ich sehen, dass der Prozess, der dazu führt, gewisse Sicherheiten herzustellen, dass der richtig durchgeführt ist, dass der nicht geknackt werden kann. Und das ist eine Zunahme an Sicherheit, weil alle Leute sehen können, dass da die richtigen Schritte gemacht worden sind und alle Leute, vor allem aber, das ist der nächste Punkt, wo die Sicherheit zugenommen wird, die Anführungszeichen Gegner der Sicherheit geradezu eingeladen werden, es auszuprobieren und alle die Möglichkeit haben, das möglichst auszuhebeln und es natürlich auch versuchen, reinschauen aus Spaß an der Freude. Und wenn das nicht gelingt, als Resultat eine Sicherheit zur Verfügung gestellt wird, die überhaupt nicht möglich ist, wenn ich im Dunkeln eines nicht veröffentlichten Codes operiere. Das ist der Punkt hier. Hier sage ich, Sie können es hier lesen, so wie es der Lorenz Lessig gesagt hat. I don't know of any study that tries to evaluate the costs the government faced because of the skepticism about carnivore versus the cost of developing carnivore in an open way. Vorher sagt er noch was irgendwie Witziges. Wo ist das? It's easy to understand why the vendor wanted its code kept secret. Das habe ich schon gesagt. And so the question should be whether there's something the government gains from having the source code revealed. And here's the obvious point. As the government quickly learned, as it tried to sell the idea of carnivore, the fact that its code was secret was costly. Das ist eine teure Geschichte. Warum? Much of the government's efforts were devoted to trying to build trust around its claim that carnivore did just what it said it did. But the argument, I'm from the government, so trust me, doesn't have much weight. And thus the effort of the government to deploy this technology, again a valuable technology, if it did what it said it did, was hampered. Das heißt, an der Stelle argumentiert er, es ist eine teure Geschichte für die Regierung, eine Firma damit zu beauftragen, da etwas möglichst Fugendichtes zu machen, weil die Überzeugungsarbeit, die notwendig ist, um den Rest der Welt davon zu überzeugen, dass die Firma und, das, und die Regierung sowieso die besten Absichten haben, vertraut uns nur, ist eine Überzeugungsarbeit, die sehr hoch kommt und die auch nicht sehr effektiv ist. Und die Überzeugungsarbeit ist etwas, was auf andere Arten und Weisen besser geschehen kann. Du schüttelst den Kopf.
Ja, ich wollte das schon ein bisschen noch relativieren. Ja. Jedes Software-System muss ja getestet werden, egal ob Open Source oder Closed. Und letztlich ist es dann der Blackbox-Test, der entscheidet, ob das, was das Ding kann, wirklich das ist, was man will. Und wenn man bei einem Blackbox-Test alle die Fälle durchspielt, und man kann das zu einem sehr hohen Grad machen, die in einem System fraglich sind, dann weiß man nachher, ob es das tut, was es soll, ohne zu wissen, wie es innen funktioniert.
Ja, man weiß nicht, was es zum Beispiel sonst noch tut.
Wenn man alle Fälle durchspielt, weiß man auch, was es in Fällen tut, die unerwünscht sind.
Aber was sind alle Fälle?
Da gibt es Verfahren dafür. Ich meine, das ist die Wahrscheinlichkeit ist bis auf PPM genau feststellbar. Also beispielsweise in der Eisenbahnsicherungstechnik ist mir das bekannt. Nicht? Die heutigen Stellwerke werden auch mit Software realisiert. Und wenn da einmal ein Signal auf frei stehen bleibt und die Züge zusammenfahren, dann ist der haftbar, der es entwickelt hat. Und da kann man nicht, in einer gewissen Komplexität kann ich ein System, egal ob open oder closed, nicht mehr durchschauen. Das heißt, ich muss es testen, wenn es Sicherheitsverantwortung hat. Und zwar bis zu jenem Grad, der also eben solche Fehler mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ausschließt. Oder ich muss sogenannte diversitäre Software machen, das heißt, ich muss zwei Firmen beauftragen, Produkte zu machen und die Ergebnisse jeweils im Einzelfall vergleichen.
Ich wollte nur kurz darauf antworten, dass wenn ich jetzt Eisenbahnen oder so hernehme, das sind abgeschottete Systeme. Die kann ich einigermaßen gut. Wenn ich jetzt einen Computer hernehme, da sind so viele Firmen, die Software liefern, ich kann da nicht im Einzelfall sagen, ob irgendeine Software querschießt.
Also der ständige Kampf, also ich danke für den Hinweis und bekenne mich an dieser Stelle als fachlich nicht wirklich zuständig. Ich weise allerdings darauf hin, im Anschluss an das, was der Daniel sagt, wenn ich verfolge, was der Internet Explorer und auch Firefox für Sicherheitslücken permanent generiert, dann ist als praktischer Hinweis darauf, dass man, wenn man mit Software arbeitet, die sozusagen diese demokratische Wichtigkeit und Verbreitung und Differenziertheit haben wie E-Mail oder Browsing und damit rechnet, dass das jeweils von hunderten verschiedenen Leuten unterschiedlich realisiert wird, dass dann eine Einschränkung der Bedingungen, so wie du es für die Stellsignale sagst, nicht wirklich möglich ist. Ich meine, dein Punkt... Bei der Wahl ist nach meiner Kenntnis deutlich gewesen, dass Leute nachgewiesen haben, dass diese Maschinen den Bedingungen nicht erfüllt sind. Das war in dem speziellen Fall der Blackbox-Test. Das ist die Frage, das ist der Blackbox-Test. Das ist die Frage, ob man bei Wahlmaschinen die möglichen Fehler so wohl definieren kann und so informatisch sozusagen, so konzise beschreiben kann, dass der Blackbox-Test an dieser Stelle auch die Aussagekraft hat. Nicht? Gut, in jedem Fall, worauf ich eigentlich hinzielen wollte, ist, wenn man die Sache so angeht, dass man sagt, wie wird Software produziert? Sie wird in Auftrag gegeben von der Regierung. Wir haben Firmen, um Software zu produzieren. Die machen große Datenbanken, die machen Betriebssysteme und so ähnlich. Dann ergibt sich ein gewisser Drive, fast eine automatische Notwendigkeit, zu sagen, da kommen wir jetzt in den Bereich, wo die Firmen ihren Code schützen müssen und jemand, der daherkommt und sagt, es gäbe doch so etwas wie Open Code, es gäbe frei verfügbaren Code, der macht sich eigentlich, ist ein bisschen ein blauäugiger Idealist, der macht sich ein wenig lächerlich, der weiß nicht, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist eine Position, die, sagen wir mal, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, glaube ich, noch ziemlich selbstverständlich war und die eine in einem interessanten Konflikt gestanden ist zu dem, was sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren in der Softwareentwicklung passiert ist. Also vor 20 Jahren oder 15 Jahren, dort, wo die Programme entwickelt worden sind, dort gab es einen hohen Grad von Promiskuität. Man hat sich einfach nicht geniert, auch den Konkurrenten das alles teilzunehmen. Das war so ein großer gemeinschaftlicher Arbeitskontext, wo die Begeisterung darüber, dass man jetzt erstmals bestimmte Dinge überhaupt realisieren kann, die es sonst niemals noch gegeben hat, wichtiger war, als wem das jetzt im Einzelnen gehört. Es gab auch sozusagen andere zusätzliche Gründe, warum das nicht so gefährlich war. Und dieser sehr promiskuativen Betrachtungsweise von Code ist dann entgegengestanden, zunehmend mit der Marktdominanz von MS-DOS und Microsoft Word. Nicht nur also Microsoft Betriebssystem und Microsoft Word, Office, was dann alles ist, zunehmend die Situation, in der man gesagt hat, na sicher, es ist verschlossener Code und Microsoft dazu aufzufordern, das alles zur Verfügung zu stellen, ist wie gesagt blauäugiger Idealismus. Da, und das ist jetzt der Punkt, ich meine, das wird euch jetzt nicht überraschen, dass ich das sage, und das ist aber der Punkt, den der Lawrence Lessig hier auch kräftig mit ins Spiel bringt, da ist eine Revolution passiert, in dem sich herausgestellt hat, im Jahr ungefähr so von 1992 bis 2000 in etwa hat sich herausgestellt, dass es möglich ist, auf der Basis von offenem, zugänglichen Code ein Betriebssystem zu produzieren von Leuten, die am Netz kooperieren miteinander, die sich nicht in derselben Firma wiederfinden, sondern neue Formen der Kooperation haben, zum Beispiel Versionskontrolle, wie das, was ich das letzte Mal gesagt habe, eben. Ist es möglich, ein Betriebssystem zu konstruieren, das von der Leistungsfähigkeit mindestens so belastbar und deutlich expandierbarer, deutlich mehrfacher verwendbar, übersetzbarer ist als Microsoft, nämlich Linux, auf der Basis von Open Source. Und also diese ganzen Geschichten spare ich mir jetzt hier einmal. Sie können das lesen. Nächstes Semester mache ich dann etwas mehr davon. Ich weise Sie darauf hin, auf den ersten Punkt, wo Lessig Bemerkungen dazu macht. Die sind jetzt noch gar nicht Linux-spezifisch, das kommt ein bisschen weiter unten, also GNU Linux, wie das entstanden ist. Er weist völlig zu Recht darauf hin, vorher schon, dass eine Erfolgsstory der Openness im Gegensatz zu dem proprietären Format die Einführung des WWWs selbst gewesen ist. Sie wissen ja, dass Sie, wenn Sie so einen Text haben, Sie bloß Seitenquelltext anzeigen, wählen müssen. Und an dieser Stelle haben Sie Code und der Code sagt Ihnen genau, wie wie die Basis dafür ist, wie das funktioniert, was auf der Seite ist.
Vorgestern frage ich den Daniel, wieso wird das Bild, das ich will, da nicht angezeigt auf dieser Seite? Kannst du mir helfen? Ich hätte es eh besser auch wissen sollen, aber der Daniel als Programmierer sagt natürlich genau das Richtige. Dann schauen wir uns an den Code. Wie steht es denn da drinnen? Ja? Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel dafür, in welchen zwei Welten man hier die Möglichkeit hat zu leben. Das ist etwas noch immer, das ist mein, wenn ich das hier zwischendurch sagen kann, das ist mein wirkliches philosophisches Interesse, so eine Vorlesung zu halten. Die eine Sichtweise auf die Sache, wo ich eine Seite habe und auf der Seite gibt es einen blanken Fleck und da steht nichts, da ist nur ein kleines Xerl oben und so, irgendwas funktioniert da nicht, was habe ich falsch gemacht, ich schaue herum und was tust du als erstes in meiner eigenen Sozialisation? Du klickst ein bisschen dorthin, du klickst ein bisschen dahin, du versuchst auf dieser Stelle herum zu probieren, ob du nicht doch irgendwas von den Handles, die da zur Verfügung steht, verwenden kannst, damit es funktioniert. Ja? Und diese kleine Episode, ich meine, ich könnte es wirklich besser wissen, aber ich habe es an dieser Stelle auch nicht besser gewusst, die kleine Episode, den einen Schritt nach hinten zu gehen und zu sagen, ich weiß doch, wie das funktioniert über einen Webserver. Was macht der Webserver? Der arbeitet Source Code ab. Deswegen ist es einfach ein Käse am Endprodukt hier, das ist die Online-Gaming-Mentalität. Nicht? Die Online-Gaming-Mentalität ist, ich klicke mit der Maus und dann muss es schießen. Und wenn es nicht schießt, dann ist irgendwas broken. Dann muss ich mich an den Systemadministrator wenden. Die philosophische Art, damit umzugehen, ist zu wissen, dass es funktioniert aufgrund des Quellcodes und dieser Quellcode steht mir genauso zur Verfügung. Und wenn ich das bisschen zusätzliche Gedankeninvestment mache, das lesen zu können, was ja bei Gott nicht allzu schwer ist, also das zumindest, es gibt Sachen, die sind sehr, sehr schwer, aber das ist im Rahmen des Möglichen, ja. Dann habe ich eine Form von Beteiligung und von Investment und von Korrekturmöglichkeiten, die bisher nicht vorhanden gewesen sind. Das ist eine wesentliche Sache beim HTML und das ist jetzt ein bisschen ein drastischer Sprung, aber ich riskiere den mal jetzt so, nicht nur ist diese Art von Quellcode verfügbar, sondern es sind auch die Ressourcen verfügbar über HTML, die durch diesen Quellcode erschlossen werden. Sie können alle die Bilder, die da drinnen sind, können sich nehmen und sie kamen auf diese Art und Weise auf der Basis der Offenheit, also wenn das auf der Basis der Offenheit dieses Materials, haben Sie die Gelegenheit, eine ganz unerhörte, gigantische, neue Initiative des Erzeugens von Texten und Inhalt zur Hand zu haben. Sie können die Gestaltung von Webseiten, Sie können die Elemente der Webseiten und so weiter auf immer neue Art und Weise rekombinieren. Und das ist die Ursache des Erfolgs des WWWs. Wenn das WWW das nicht geleistet hätte, dann hätte es niemals so erfolgreich sein können, hätte sich nicht so verbreiten können. Es hat sich verbreitet auf der Ebene dessen, dass das partizipativ und offen war in dem Zusammenhang. Und ich möchte Ihnen, also das geht jetzt hinein in den Bereich des Remixing und der neuen Modelle der Autorenschaft, für die der Lev Manovich steht. Und bevor ich auf das komme, möchte ich Ihnen ein schönes Beispiel zeigen, quasi jetzt aus der neuesten Entwicklung, wie das auf der Basis von offen zugänglichen Materialien im Bereich, in dem Fall von Blogs, funktionieren kann. Also das eine Blog, auf das ich mich jetzt da beziehe, so schaut ein Block für den Endverbraucher aus. Die Leute, die da teilnehmen, kommen rein über ein administratives Frontend und schreiben Beiträge. Und für diese Beiträge gibt es, ich gehe mal da vielleicht so mal hin, das ist der normale, das normale Interface für Beiträge, in denen man was reinschreiben kann, was dann auf die Home, auf die Seite kommt. Das ist natürlich schon eine Form von interaktiven Publizieren, sich im Web vernehmbar machen. Das wäre ein eigenes längeres Thema. Ich gehe auf die Besonderheit von, also Blogs sind eine spezifische Ausprägung dieser Form von Schreiben und Publizieren und Kommentieren, von dem wir jetzt schon längere Zeit geredet haben. Mir kommt es auf die Blog-Spezifika jetzt an dieser Stelle nicht an, sondern mir kommt es auf etwas an, was ich erst vergangene Woche entdeckt habe und was dem einen netten extra Drall gibt. Und das ist ein Plugin, ein Softwareprodukt-Plugin, das heißt Semanta. Und was leistet dieses Semanta? Während jemand dabei ist, etwas für das Blog zu schreiben, nachdem diese Person 300 Characters getippt hat, so zwei, drei Sätze getippt hat, sucht das Semanta automatisch im Web zusätzliche Ressourcen, die man gut dazu verwenden könnte, damit der Blog-Eintrag schön ausschaut. Zusätzliche relevante weitere Inhalte. Und das ist der Punkt, den Spaß mal machen, dass ich hier anfange, was reinzuschreiben und dann anschauen, wie es funktioniert. Ich habe das, wie es dann sozusagen Sachen holt. Ich habe es eben hier schon mal gemacht als erstes. Hier haben Sie Retrieving Suggestions. Da habe ich eben einen Eintrag genommen, der schon da ist. Diese Software nimmt das, was hier drinnen ist, als entsprechende Inhalte und zeigt mir nun, updated in, also wenn ich jetzt noch weitere 300 Characters schreibe, dann wird es mir einen neuen Vorschlag machen. Und der jetzige Vorschlag ist der, hier habe ich Bilder, die ich reintun kann. Wobei das Ganze sowieso deswegen auch noch hoch interessant ist, weil das ist ein Programm, das gibt es im Moment nur auf Englisch. Ja? Das heißt, dieses englische Programm nimmt den deutschen Text als einen Input und bietet mir dann entsprechend Sachen. Das Erste, was immer angeboten wird, ist Germany zum Beispiel. Hier in dem Fall nicht. Employability, das haben sie natürlich gerne, das ist klar. Ja? Aber das sind die Links, die ihr findet. Auf diese Details müssen wir jetzt nicht eingehen. Einerseits zeigt es mir eben, aber eben hier, nicht? Germany, das ist schon mal ganz... Das ist gut. Das heißt, ich kriege für meinen deutschen Sprachausdruck, meine deutsche Sprache hier, kriege ich auf jeden Fall das Brandenburger Tor als entsprechend. Und ich habe, das sind die Galerien, und hier kriege ich entsprechende Links. Also falls ich mir Bezüge holen möchte aus dem Internet. Verstärkt Englisch bloggen ist auch nicht uninteressant. Wenn ich schon Deutsch schreibe, dann habe ich auch einen Link, dass man verstärkt Englisch bloggt. Zurück vom Maimarkt habe ich nicht wirklich alles gecheckt, was das ist. Und im Moment hat das eher einen gewissen Belustigungswert. Aber von der Idee her ist das, glaube ich, doch eine sehr bemerkenswerte Geschichte, gerade um vor Augen zu führen, was diese freie Zugänglichkeit von Inhalten auf der technischen Ebene
auslöst und also die freie Zugänglichkeit von diesen Inhalten macht es möglich, dass man ein Programm schreibt, das an der Stelle, in der man da was rein tippt, sofort die Aufbesserungen angezeigt werden können. Und das wiederum hat natürlich mit großer Sicherheit Auswirkungen auf das, wie in Zukunft die Blog-Einträge aussehen werden. Nicht? Und ich traue mich zu wetten, dass der Trend zu erstens überhaupt zu Bildern, zu schicken Bildern, zu zusätzlichen Zitationen und so weiter, dass dieser Trend, der ein inhaltlicher, gestaltungsmäßiger Trend im Schreiben von Blogs ist, dass der natürlich deutlich verstärkt wird durch die Vorhandenheit, durch das zur Verfügung stellen, dieser Art von Code-Maschine, um es so zu sagen. Und damit bin ich jetzt eben beim letzten Punkt, der da vorgesehen worden ist, nämlich beim Lev Manovic. Aber vorher wollte ich noch fragen, ob ihr dazu noch etwas bemerken wollt. Dann dann mache ich noch ein paar Hinweise auf das, was Lev Manovic hier dazu sagt. Dieser Artikel, das ist eine der sozusagen, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, ob das nicht absichtlich ist. Wenn es absichtlich wäre, dann wäre es geradezu genial. Wenn es nicht absichtlich ist, dann ist es zumindest sehr, sehr interessant. Wenn Sie sich den Artikel von Lev Manovic, der am Web zur Verfügung steht, ansehen, dann schaut der so aus. Der hat keinen Autor. Der hat keinen Autor. Der ist zwar auf seiner Webseite, aber er ist ohne Autor und er ist auch einfach ziemlich schleißig geschrieben. Da ist nicht einmal ein englischer Korrekturvorgang durchgeführt worden. Ich habe das dokumentiert, müsste eigentlich auf, an den letzten Änderungen sein. Wo war das? Hier. Da ist es nicht. Wo habe ich meinen? Hier. Das ist gleich der erste Absatz. Das ist ja ziemlich wenig wichtig, aber hier in dem ersten Absatz bereits, in fact, in we think about this historically. Das ist das kleine Korrekturmoment, das ich da eingeführt habe. Finde ich jetzt nicht gerade. In fact, also in seinem Basisdokument, das keine Autorenauszeichnung hat, finden sich eben sehr viele Tippfehler. Das war jetzt nur der Punkt, den ich sagen wollte. Den zweiten kleinen beispielhaften Hinweis, den ich mir geleistet habe an der Stelle, ist etwas, was ich vorgestern gefunden habe im Rahmen von hochschulpolitischen Aktivitäten, was Sie am Web durchaus häufig sehen, immer wieder mal sehen. Da haben Sie ein Dokument, das heißt Verfahrensregelungen für Berufungsverfahren, gemeinsamer Beschluss des Senats und des Rektorats. Da steht nicht dabei, wer das beschlossen hat und an welcher Uni das ist und wen das überhaupt betrifft. Ja. Da muss man schon schauen. Unten steht es auch nicht. Nichts steht da, gar nichts. Null, überhaupt nichts. Absolut ohne irgendwas. Ja.
Es zählt
an der Stelle die Uhr. Ja. Ich sage, das gibt es durchaus auch. Ja.
In den Metadaten?
Ich weiß es. In den Metadaten vom PDF, Eigenschaften. Wo haben wir die Eigenschaften? Haben wir da nicht? Also ist der Firefox, ja. Hier muss ich schauen. Habe ich hier einen Viewer, wo ich das nicht schauen kann, glaube ich. Ja. Ist ja nicht
ist ja Information. Nein, das ist es nicht, ist nicht so wichtig. Warum, also nicht, ich will nur nicht nur auf andere Leute zeigen, ich will, ich bin da durchaus auch betroffen. Also, wo es mir sehr aufgefallen ist, ist, ich habe vor einiger Zeit ein webifiziertes Video über eine Online-Podiumsdiskussion zu Hegel aufs Web gestellt, die ich gekriegt habe vom Thomas Auinger, der das mitorganisiert hat. Eine akademische Veranstaltung, sehr schön, sehr interessant. Ich habe das einfach dort jetzt auf meiner Homepage hingestellt. Jeder kann sehen von der DVD, von der das genommen ist, welche Teilnehmer da waren, wer der Diskussionsleiter war, wo das Ding stattgefunden hat. Aber, und das ist dieselbe Naivität, die Sie hier finden, für Philosophen ist nicht interessant, dass irgendjemand die Kamera gehalten hat. Ja? Dass jemand die Kamera gehalten hat, dass jemand den Ton gemacht hat, dass jemand das Ding geschnitten hat, ist doch nicht wirklich wichtig. Ja? Weil wenn man dorthin gehen kann und den Leuten zuhören, dann braucht man auch keinen Kameramann. Ja? Und wenn man das übersetzt in eine bildliche Dokumentation von dem, dann ist ja vom geistigen Gehalt her genau dasselbe dort drinnen, da muss ich doch nicht darum sagen, dass mittlerweile irgendjemand das auf der Kamera genommen hat, dorthin getragen hat. Das ist ein typischer Fall, also alle diese drei Fälle sind können sehr gut dienen als Reminder daran, dass wir von unseren gewöhnlichen Tätigkeiten her sagen wir mal, Muster, kommunikative Muster haben, wo uns bestimmte Sachen selbstverständlich sind und andere nicht. Wenn ich in der Bodenkultur gerade einen Beschluss bewirke, dann kann ich mit einem Zettel, den ich den Leuten, die dort in dem Raum sind, austeile und wo ich sage, Beschluss des Senates und des Rektorates ist das, kann ich das Auskommen finden, weil der Kontext sagt mir völlig klar, das ist jetzt der Senat und das Rektorat der Universität für Bodenkultur, wo anders hinaus reicht dieser Zettel nicht. Indem ich in das Internet hineingerate, und das geschieht einfach dadurch, dass ich das Ding am Web zur Verfügung stelle, gerate ich in einen vollständig neuen Bereich, der, und das ist meine Pointe jetzt im Hinblick auf Lev Manovich auch, und der Lev Manovich dreht das um und macht daraus etwas Neues und Interessantes, das Vorhandensein und das Nichtvorhandensein der Autorenschaft, der Zuordnung und so, auf eine neue Art und Weise thematisiert. Und in dem Zusammenhang gibt es klarerweise jetzt dann die zwei Trends. Die einen, die sagen ja ausgezeichnet, wie im Music-Business, wie im Remixing, ganz selbstverständlich. Das ist Material, das zur Verfügung steht, mit dem wir etwas tun können. Auf die naive Art und Weise, wie ich es gemacht habe mit dem Videomaterial, da lassen wir die Autoren einfach weg. Sie können das mit uns auch machen. Das ist eine quasi instinktive GNU-Public License. Und auf der anderen Seite die Gegenbewegung, die sagt, hier müssen wir Verantwortlichkeiten einführen, hier müssen wir Qualitätskontrolle einführen, hier müssen wir Kostengerechtigkeit einführen und was immer. Und ich glaube, damit ende ich die Vorlesung sinnvollerweise. Der zentrale Punkt, die zentrale Rolle, die in dieser Diskussion geführt wird, ist eben einerseits Code als Vermittlung aller dieser Informationsvorgänge und dann die Beschaffenheit von Code, ob sie nämlich zugänglich oder verdeckt ist und unter welchen Umständen das stattfindet. Ich glaube, damit ende ich günstigerweise jetzt diese Vorlesung. Ich bin in der übernächsten Woche im Ausland. Deswegen mache ich nächste Woche schon für die Interessierten Prüfung um 10 Uhr.